Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Osterevangelium nach Markus. Eine kurze Geschichte, 8 kleine Verse, die eine Begegnung beschreiben, der 3., 4. oder 5. Art. Es heißt dort: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium, so wie ich es gerade vorgelesen habe, mit einer kleinen Änderung am Ende, hören wir jedes Mal, wenn wir jemanden aus unserer Mitte zu Grab tragen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, der letzte Vers hier, sie sagt niemandem etwas. Und wenn ich es bei einer Trauerfeier lese, dann sagten sie doch was. Das hat einen kleinen Hintergrund, dass diese Lesung manchmal auch verkürzt ist. Da fehlt nämlich dann eine kleine Zwischenepisode. Hier endet es zunächst mal mit der Furcht. Das ist nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, wenn man etwas begegnet, was man nicht kennt, was völlig undenkbar ist, das verstört einen. Und da braucht man erstmal eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten, bevor man dann das, was man erlebt hat, weitergibt. Es fängt ja ganz normal und harmlos an. So, wie man es macht bei einer Bestattung im Judentum, die nicht nach vorgeschriebenem Ritus erfolgen konnte, weil ja schon Freitagabend war. Der Sabbat stand vor der Tür. Nach Sonnenuntergang ist Sabbat, da darf nichts geschehen. Und am Sabbat darf kein Verstorbener an der Erdoberfläche liegen. Er würde den heiligen 7. Tag der Woche entweihen. Deswegen waren die Menschen damals recht schnell unterwegs. Jesus vom Grab holen, vom Kreuz herunterholen und ihn ganz schnell, relativ provisorisch ins Grab legen. Aber sowas hinterlässt einen komischen Nachgeschmack. So einfach mal schnell wegräumen. Dieser ganze Akt des Respekts, der Zuneigung und der Zuwendung, die man einem Menschen am Ende seines Lebens, bevor er in die Erde geht, noch angedeihen lässt, das wollten die Frauen nachholen. Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome. 3 Frauen, die sich getraut haben. In aller Trauer, wir gehen jetzt und wir balsamieren Jesus ein, so wie sich das gehört. Sie haben wohlriechende Öle gekauft. Aus alter Erfahrung, dass wenn der Leib verwest, der Gestank übertönt wird für eine Weile. um ihn auch noch einmal liebevoll zu berühren und für die Ewigkeit den ewigen Schlaf herzurichten. Dass sie nicht ganz so alles vorbereitet hatten, merkt man daran, dass sie sich zwar mit ihren Materialien, den Tüchern und den Ölfläschchen auf den Weg machen, aber eigentlich keine Ahnung haben, wie sie das Grab öffnen können. Der große Rollstein, er war verschlossen. Und die Kraft von drei Frauen schien anscheinend nicht auszureichen, dieses tonnenschwere Gebilde zur Seite zu schieben. Haben Sie die Männer nicht gefragt? Das angeblich starke Geschlecht? Könnte einer von euch mal mitkommen oder vielleicht drei, vier und uns helfen, den Stein zur Seite zu schieben? Oder haben Sie gefragt? Und die Männer haben es nicht gehört, weil sie in ihrer Trauer versunken waren. Jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles rum. Aber sie haben sich dann, wenn es so war, trotzdem nicht abhalten lassen. Mit einem Stück Gottvertrauen und großer Hoffnung, wir gehen jetzt hin und erweisen Jesus diesen letzten Liebesdienst. Und dann kommen sie und die Überraschung ist da. Das Grab ist offen. Welche Gedanken gehen da einem zuerst durch? Oje, waren da Grabräuber unterwegs? Sind uns vielleicht andere zuvor gekommen, um genau das zu tun, was wir mit Jesus vorhaben? Das mögen die Gedanken gewesen sein. Und neugierig, aber auch vorsichtig, wagen sie sich hinein. Schauen hinein in diese Felsenhöhle mit den Nischen, in denen man damals die Verstorbenen gehüllt in Leintücher gelegt hat. Und in einer der Nischen sehen sie einen jungen Mann, gekleidet in Weiß. Und das verunsichert sie. Wer ist das? Wer sitzt da im Grab und lächelt freundlich vor sich hin? Das Gesicht kennen wir nicht. Aber ihr Gesicht spricht Bände. Und dieser junge Mann spricht sie an. Fürchtet euch nicht, entsetzt euch nicht. Ich habe euch was zu sagen. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Der ist nicht mehr da. Wie groß mag das Erstaunen bei den drei Frauen noch gewesen sein? Ja, wo ist er denn? Und dann die Botschaft, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Schaut her, da war er gelegen. Der Platz ist leer. Er ist auferstanden? Das widerspricht allen menschlichen Erfahrungen. Ich meine, durch die Geschichte der Menschheit hindurch gibt es ja so ein großes Angstpotenzial, das nichts mit Auferstehung zu tun hat, sondern dass jemand scheintot beerdigt wird. Ist für manche einen sogar der Grund für die Feuerbestattung. Da kann dann nichts mehr schiefgehen. Aber Jesus war nicht scheintot. Wir wissen ja aus der Geschichte und den Erzählungen vom Karfreitag, sein Tod wurde einwandfrei festgestellt. Und selbst wenn er da noch nicht tot gewesen wäre, was hat die Lanze des römischen Legionärs dann ausgerichtet? Die hat ihm endgültig den Garaus gemacht. Das Unmögliche, das Undenkbare, das Unglaubliche geschieht an diesem ersten Ostermorgen. Ein Mensch, der tot war, lebt wieder. Moment. Aber Jesus selber hat doch auch den Lazarus von den Toten zurückgeholt. Ja, aber wenn er selber die betroffene Person ist, kann er sich ja nicht selber auferwecken. Das sind so die Versuche, das Ganze irgendwie logisch einzuordnen, die vermutlich diese Frauen gemacht haben. Und dann bekommen sie von diesem jungen Mann im weißen Gewand, der in der Regel wie ein Engel dargestellt wird und wohl auch einer war, einen Auftrag. Das, was ich euch gesagt habe, das, was ihr gesehen habt, das leere Grab, das tragt weiter. Bringt es zunächst mal zu den Freunden Jesu. Sagt ihnen, Jesus lebt. Der Tod ist überwunden. Er hat nicht mehr das letzte Wort in unserem Dasein. Jesus ist vorangegangen, aus der Welt der Toten in die Welt der Lebenden zurückgekehrt, um den Weg zu bereiten für euch. Jetzt kommt der Rollenkonflikt und der Geschlechtskonflikt. Wer in der damaligen Zeit hat einer Frau geglaubt? Stell mir das so vor, sie hätten sofort den Auftrag erfüllt, wären rein in das Haus gekommen, wo die Jünger versammelt sind, und gesagt, stellt euch vor, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Wie wären die Reaktion gewesen? Hä? Spinnst du? Ihr seid wohl ein bisschen hysterisch, hä? Habt ihr Halluzinationen? Habt ihr was geraucht? Das wäre so zur damaligen Zeit die Überheblichkeit der Rollen gewesen. Und deswegen ist es nachvollziehbar, dass die drei Frauen es sich dreimal überlegt haben, bevor sie was sagen. Zunächst mal mussten sie ja auch selber diese Erfahrung, dieses Erlebnis verarbeiten. Als sie vom Grab weggehen, schlottern ihnen die Knie. Sie zittern und sie sind völlig konfus. Könnte man ja auch, wenn man einem etwas begegnet, was man in keiner Weise erwartet hat oder was einen völlig verunsichert. Aber dann kommt ja auch der Zeitpunkt, wo man anfängt zu sortieren, zu verarbeiten. Was habe ich da gerade gehört? Was habe ich gesehen? Was habe ich erlebt? Und dann, wenn das Chaos, das man erlebt hat, sortiert ist, für mich selber, dann kann ich es auch weitergeben. Dann kann ich auch an andere herantreten und es ihnen erzählen. Und sie haben ja den Auftrag, geht hin zu Petrus und seinen Jüngern und sagt ihnen, Jesus ist unterwegs nach Galiläa, macht euch auf. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und nach der ganzen Sortieraktion, nach dem ganzen sich selber klar werden und das zu verarbeiten, was man gerade erlebt hat, dann macht sich auch Maria Magdalena auf den Weg und traut sich, den Männern zu sagen, was sie erlebt hat. Ausgerechnet Maria Magdalena, die in der kirchlichen Kunsttradition oft als die Sünderin, als die Ehebrecherin dargestellt wird. Sie ist die allererste, die die frohe Botschaft weitergibt. Letztlich an alle Welt. Letztlich auf das Risiko hin, dass ihr die eine oder andere unschöne Bemerkung entgegengehalten wird. Und wir wissen auch, dass sie diesen Auftrag nicht nur erfüllt hat an Petrus und den Jüngern, sondern dass sie sich selber auch auf den Weg gemacht hat. Maria Magdalena handelte wie ein Apostel, ausgesandt, um etwas weiterzugeben. Und man findet in Griechenland auf der einen oder anderen schönen, warmen Insel noch das eine oder andere Kloster, dessen Gründungslegende nicht auf irgendeinen Mann und schon gar nicht auf Paulus zurückgeht, sondern auf Maria Magdalena. Wie sich die Kirche dann entwickelt hat zur Männergesellschaft, wissen wir. Und dass man dann genau mit dieser Darstellung auch in der Kunst Maria Magdalena zu diskreditieren, sie zur Sünderin zu machen, versucht hat, das weibliche Geschlecht aus der Geschichte der Verkündigung und der Verbreitung des Evangeliums hinauszubringen. Es ist ja etliche Jahre, 1900 Jahre, sehr gründlich gelungen, zumindest in unserer Kirche seit vielen Jahren ist das wieder aufgeholt. Wenn man da so weit zurückguckt, jetzt habe ich gerade Griechenland erwähnt, ich möchte zum Schluss ein Experiment mit euch machen. Oh je, die Blicke sind entsetzt. In der griechisch-orthodoxen Tradition, in der Osternacht, gibt es bestimmte Dinge, die festgeschrieben sind. Und eines dieser Dinge, die ganz festgeschrieben sind, ist der älteste uns erhaltene Osterhymnus, ein Lied. Sowohl in Melodie, die klingt für uns völlig fremd, als auch im Text, wer kann schon Griechisch, aber der Text übersetzt heißt, Christus ist von den Toten auferstanden. Der Tod ist durch den Tod besiegt. Und diejenigen, die in den Gräbern liegen, die werden zum Leben begnadigt. Das ist faszinierend, was da alles drinsteckt. Der Ruf Christos Anastasia. Christus ist auferstanden. Es ist die Begründung drin. Durch seinen Tod hat er den Tod besiegt. Und wozu? Für uns. Selbst die, die in den Gräbern liegen, werden zum Leben begnadigt. Und dieser Hymnus wird immer dann angestimmt, wenn der Metropolit oder der Pope oder gar der Patriarch, jedenfalls derjenige, der den nächtlichen Ostergottesdienst leitet, das Osterevangelium verlesen hat und die Osterkerze anzündet und nimmt. Und dann stimmt er diesen Gesang an, während die Gemeinde am Anfang nur so vor sich hin brummt. Und je öfters das Lied wiederholt wird, desto mehr singen dann mit und dann machen sie sich auf und ziehen um die Kirche herum in einer nächtlichen Prozession, um dann in die Kirche zurückzukehren und von der Osterkerze aus die unendlich vielen Kerzen in der Kirche, in der Kathedrale anzuzünden. Ich habe mir das mal so vorgestellt, wie das vielleicht ursprünglich war, in der Hagia Sophia in Konstantinopel, der größten Kirche der Welt damals in völliger Finsternis, erklingt dann dieser Hymnus. Ich habe eine Bitte an euch, ihr müsst mir jetzt helfen. Ihr müsst einfach nur den Ton halten. Schafft ihr das? Und durchhalten. Durchhalten, weitermachen. Christos anesti eknekron, thanatoton patis asce, tis entis mnimasi zoin parechamenon. Den Text habt ihr euch jetzt gemerkt, ne? Aber könnt ihr euch vorstellen, wie das in so einer großen, dunklen Kirche die Ostererfahrung zu uns Menschen bringt. Dieses Brummen da, das ist das Dunkel des Karfreitags und des Todes, die Verunsicherung, die auch die Jünger damals hatten. Und dann kommt diese Botschaft. Ich finde das einfach wunderschön. Ich traue mir allerdings jetzt nicht, den gesamten Ritus mit euch zu vollführen, dreimal um die Kirche zu ziehen, bis ihr alle den Text könnt. Ich wünsche euch gesegnete Ostern, der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.